Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 20. Verun im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn der Tierwelt im schroffen Rand ins Wartwind droht religiöser Eifer, über den ich euch heute aufklären will. Meine Freunde aus der Fremde, ich brauche heute euer Mitdenken, denn wie immer, wenn es ums Wartwind geht, wird es dazu kommen, dass ich unterschiedliche Namen für dieselben Dinge benutze. Ich werde noch in dieser Woche außer der Reihe eine Minifolge zur swartwendischen Namensgebung veröffentlichen. Falls ihr das hier später hört, schaut mal nach, ob diese Minifolge schon veröffentlicht ist und hört zuerst da rein, damit ihr hier einen besseren Durchblick habt. Für die heutige Episode sind die folgenden Begriffspaare wichtig. Lanondor ist Kreuztal, Siniquor ist Felsenschatz, der hohe Quell ist gleichbedeutend mit Hal Tanasiu. Verwend heißt auch Kehrwasser. Ein Goren ist ein Hohepriester. Und den swartwendischen Höhlenkomplex nennen wir auch Schattengang. Ich wechsle oft unbewusst zwischen den Alternativen. Versucht mir zu folgen. Und passt gut auf, dann lernt ihr was. Der Goren Kadoba vom Kirchenkapitel Verwend sorgte in seiner Segensrede zum Verwender Fischtrieb am 12. Verun für Aufsehen unter den Kapitelvorstehern. Neben den üblichen Segnungen für ein friedliches Fest und gute Fänge mahnte er zur Entschlossenheit im Vorgehen gegen die Kreaturen der Demur. Er verwies unter anderem auf die Blaustirn-Staubfledermaus, die sich in den letzten Monaten ungehindert im Schattengang unter Swartwend verbreitet. Dabei plädierte er für ein Umdenken der Gläubigen hinsichtlich gerechtfertigter Maßnahmen auch gegen diejenigen Teile der Schöpfung Tanals, die den fraglichen Kreaturen als Nahrung dienen. Man dürfe, so der Goren, nicht davor zurückschrecken, der Plage die Nahrungsgrundlage zu entziehen, ungeachtet der Zurechnung dieser Nahrungsgrundlage zu einer der Schwestern. Er forderte den hochgeweihten Rat auf, alle Möglichkeiten zu prüfen, einen dafür geeigneten Rechtsrahmen zu schaffen. Aufhänger für seine Forderungen war der Fund von Blaustirn-Staubfledermaus-Kadavern in und um die Verwender Grotten. Die Tiere sind dort nicht heimisch und es wird vermutet, dass sie sich inzwischen durch den swartwendischen Höhlenkomplex, der mit den Grotten verbunden ist, bis hierher verbreitet haben. Sie ernähren sich vor allem von Insekten, deren Populationen im Zuge der anhaltenden Hitzewelle im schroffen Rand stark gewachsen sind. Seit der Rede Kadobas wird nun in Swartwend einmal mehr diskutiert, wie streng die Tanalria bezüglich des Umgangs mit der Schöpfung auszulegen sei. Ich spüre schon eure fragenden Blicke, meine gottlosen Freunde. Was bitte ist eine Schöpfung der Tanal? Was ist ein Goren? Und was haben diese armen Fledermäuse damit zu tun? Ich weiß schon, in der einen oder anderen Form ist jede und jeder von euch schon einmal in Kontakt mit dem Schwesternglauben gekommen. Oder mit der Kirche der Heiligen Tanal. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass viele von euch sich nicht mehr für Religion interessieren. Daher muss es euch nicht peinlich sein, wenn ihr mit der Glaubenswelt des Woliakiel nichts anfangen könnt. Ich gebe euch einen Einblick in die Aspekte, die für uns hier heute wichtig sind. Diejenigen von euch, die sich mit dem ganzen Thema bereits auskennen, möchten diesen Teil eventuell überspringen. Alle bereit? Dann fange ich mal an. Wenn ihr etwas über den Schwesternglauben wissen müsst, dann ist das die Tatsache, dass alles Lebendige in dieser Religion in zwei Lager unterteilt wird. Schöpfung der Tanal und Schöpfung der Demur. Danach geht die Schöpfung der Welt und des Lebens auf die beiden göttlichen Schwestern Tanal und Demur zurück. Beide schufen Leben, wobei Demur Tanal nacheiferte, aber ihre Perfektion nie erreichte. Wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, waren Demurs Kreationen immer irgendwie missraten und feindselig gegenüber den Schöpfungen Tanals. Also veränderte Tanal sie irgendwann und gab ihnen, salopp ausgedrückt, eine starke Lichtallergie, sodass sie sich in die Dunkelheit zurückziehen mussten. Ich schätze, ihr könnt euch vorstellen, worauf das hinausläuft. Alles irgendwie Nachtaktive oder im Untergrund bzw. in Höhlen Lebende wird der Domäne Demurs zugerechnet. Alles, das im Tageslicht lebt und gedeiht, gehört zur Sphäre der Schöpfung Tanals. Es gibt noch ein paar Lebewesen dazwischen, aber das führt jetzt zu weit. Notiert euch erstmal diese zweiseitige Einteilung. Die Tanalria ist die zentrale Textsammlung des Woliakiel. Es gibt mehrere unterschiedliche Versionen mit variierendem Umfang. Manche Versionen enthalten zusätzliche Texte, manche lassen Texte vermissen. In einigen unterscheidet sich der Wortlaut, andere erzählen dieselben Geschichten ganz anders. Allen Ausgaben der Tanalria ist aber gemein, dass sie Regeln für verschiedene Aspekte des Lebens anbieten, darunter auch Regeln zum Umgang mit Natur und Schöpfung. Die Regeln unterscheiden sich teils drastisch von Ausgabe zu Ausgabe, aber enthalten sind sie immer. Die Bargensi-Tanalria ist die Ausgabe, auf die sich die Kirche der Heiligen Tanal und in Konsequenz auch der Staat Swartwend stützt. Und in dieser Ausgabe folgen die Regeln zum Umgang mit der Schöpfung einem diskriminierenden Grundmuster. Demnach ist die Schöpfung Demurs der Schöpfung Tanals unterzuordnen. Das lässt sich unterschiedlich auslegen und ist immer schon Streitpunkt der Kirchengelehrten gewesen. Schlussendlich liegt hier aber die Erklärung dafür, wie sich die Kirche der Heiligen Tanal gegenüber einigen Spezies positioniert. Und das wiederum schlägt sich in Swartwend zum einen in der Grundhaltung der Bevölkerung nieder, die größtenteils diese der Kirche angehört, zum anderen findet es aber auch Eingang in die Gesetzgebung unserer Republik. Zum Beispiel haben swartwendische Gesetze dafür gesorgt, dass der Vielfraß im swartwendischen schroffen Rand heute fast ausgerottet ist. Man war sich einig, das Tier diene keinem tanadischen Lebewesen in maßgeblicher Weise, stelle aber eine ausreichende Bedrohung für Nutzvieh und Menschen dar. Die ganzjährige Jagd wurde erlaubt und ein paar tatsächliche Vorfälle und viele Vorurteile, die eher in das Reich der Sagen gehören, taten ihr Übriges. Noch vor 30 Jahren soll es mehr als 900.000 Vielfraße in Swartwend gegeben haben. Heute sind es noch knapp 2.000. Und man findet sie nur in den unzugänglichsten Hochwäldern des Landes. Kreaturen der Tanal unterliegen nach der Tanalria nicht der Maßgabe, einen Nutzen erfüllen zu müssen. Gläubige stellen das nicht in Frage und würden nie auf die Idee kommen, mit tanalischen Spezies so umzugehen, wie wir es mit dem Vielfraß seit Jahrzehnten getan haben. Das verdeutlicht vielleicht, warum die Rede Cadobas so weitreichend diskutiert wird. Er stellt zum einen den Umstand heraus, dass auch die Schöpfung Tanals der Schöpfung de Moors in mancher Hinsicht dient. Damit greift er indirekt ein Glaubensparadigma aus der Tanalria an. Wir erinnern uns, die Tanalria sagt, die Schöpfung de Moors muss der tanalischen Schöpfung dienen. Ob das ausschließt, dass Tanals Lebewesen einen Zweck für de Moors Lebewesen erfüllen, ist einer der Aspekte der jetzigen Kirchendebatte. Zudem stellt sich die ganz konkrete Frage, was das für den Umgang mit tanalischen Spezies bedeutet, die in irgendwelchen Zusammenhängen mit de moorischen Spezies stehen, aber dazu komme ich später nochmal. Ach, und weil ihr bestimmt schon die ganze Zeit auf eine Liste mit Tieren wartet, die der einen oder anderen Domäne zugerechnet werden, meine Freunde, die Tanalria nimmt freundlicherweise gar keine konkrete Zuordnung vor. Sie nennt lediglich vage Kriterien, an denen man die einen oder anderen Arten erkennen soll. Die Auslegung, zu welcher Domäne eine Spezies gehört, obliegt dementsprechend der Kirche. Natürlich kann sich die Zuordnung nicht willkürlich alle paar Jahre ändern. Man würde sich ja völlig der Lächerlichkeit preisgeben, wenn man ständig einräumt, sich geirrt zu haben. Einmal einer Domäne zugeordnet, bleibt das in der Regel auch so. Also keine ellenlange Liste von mir. Die grobe Einteilung von vorhin könnt ihr aber als Faustregel verwenden. Ist es nachtaktiv, lebt in Höhlen oder gleich direkt im Boden oder verbringt zumindest die meiste Zeit im Dunkeln und scheut das Licht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schöpfung de Moors. Legt die Kreatur ein besonders aggressives Verhalten an den Tag, ist sie demorisch. Giftig? De Moor. Gefahr für den Menschen? De Moor. Ihr bekommt ein Bild. Die meisten tagaktiven Spezies hingegen werden als Schöpfung Tanals betrachtet. Das gilt vor allem, wenn sie dem Menschen dienen können, also alle Arten Nutzvieh und Haustiere, Heilpflanzen und Kräuter, tagaktive Raubtiere und so weiter. Alle Menschenspezies gelten übrigens auch als tanalisch. Weitere Beispiele für tanalische Spezies sind unter anderem Hunde und Katzen, Rinder, Schweine, Schafe, Tagfalter, Bienen, der Windrupp und so weiter. Und bei den Pflanzen Tee, Kaffee, Kakao, Tafelgras, die meisten Baumarten und dergleichen. Den demurischen Spezies rechnen wir zum Beispiel die folgenden zu. Sämtliche Pilzarten, Würgemoos und Fangfarn, Bluteschen, die meisten Marderarten, wie den Vielfraß, die Quoll, die Pavialkatze, den Regenwurm oder auch die Blaustirnstaubfledermaus. Und eben diese Blaustirnstaubfledermaus hat in den letzten Monaten aus Sicht der Swartwenden einigen Ärger verursacht. Ich habe im Swartorun schon mal darüber gesprochen. Die Tiere leben normalerweise in den trockeneren Regionen des schroffen Rands in der Nähe der Sunuyo-Bruchkante. Sie verbringen den Tag schlafend in Höhlen und gehen nachts auf Nahrungssuche in der Nähe ihrer Schlafplätze. Je größer ihre Kolonien werden, desto mehr erweitert sich auch ihr Aktionsradius, weil sich die Individuen natürlich gegenseitig Konkurrenz in der Nahrungssuche machen. Eine ständig wachsende Kolonie von Blaustirn-Staubfledermäusen kann so groß werden, dass die Tiere es im Zeitraum einer einzigen Nacht nicht mehr von ihrem Schlafplatz zur Nahrungssuche und wieder zurückschaffen. Dann suchen sie sich neue Schlafplätze und gründen somit sozusagen neue Kolonien. Diese wachsen dann wieder an, bis einige Tiere wieder neue Kolonien gründen. So geht das Ganze weiter, bis sich keine geeigneten Schlaf- oder Futterplätze mehr finden lassen. Bisher war die Blaustirn-Staubfledermaus dadurch in ihrem Verbreitungsgebiet begrenzt, dass ihr oberirdisch Schlafplätze fehlten, während es im Schattengang nicht genug Nahrung gab. Westlich einer Linie vom Riss nach Sinequan waren die Tiere bis vor einigen Monaten nicht vorgekommen. Nun hält sich aber aktuell, ich habe es schon 100-mal erwähnt, eine Hitzewelle in den Höhenlagen des schroffen Rands. Diese Wärmephase dauert inzwischen lang genug, um sich auf die Population von Kleingetier auszuwirken. Vor allem Insekten haben Hochkonjunktur. Und die gehören zur Hauptnahrungsquelle der Blaustirn-Staubfledermaus. Die Fledermauspopulation in den Höhlen bei Sinequan ist inzwischen so groß, dass es schwer ist, die nachtaktiven Tiere in den Dämmerungsstunden zu übersehen. Und zuletzt hatte sich das Verbreitungsgebiet der Blaustirn-Staubfledermaus bis nach Dorhanarell ausgedehnt. Das war vor allem deshalb ungewöhnlich, weil die relative Luftfeuchtigkeit im Schattengang in Richtung Meer immer weiter zunimmt. Hafenklamm gehört zu den feuchtesten Orten Swartwends. Und in hoher Luftfeuchtigkeit verringert sich die Flugfähigkeit der Tiere so stark, dass der Jagderfolg oft ausbleibt. Ich hatte im Swartorun schon gemutmaßt, dass sich die Spezies womöglich an die hohe Luftfeuchtigkeit angepasst hat. Es ist aber auch möglich, dass das Nahrungsangebot am swartwendischen Golf einfach so groß ist, dass die Fledermäuse auch ohne gute Flugeigenschaften immer noch genug zu fressen finden. Dass die Tiere nun in den Werwendergrotten gefunden wurden, ungefähr 300 Kilometer nordwestlich von Dohanarell, zeichnet den Verbreitungstrend eigentlich nur konsequent fort. Und wenn sich die Population in so kurzer Zeit bis nach Kehrwasser ausbreiten konnte, wundern wir uns doch, dass es scheinbar noch keine Ausbreitung der Tiere in südlicher Richtung gegeben hat. In Lanondor oder am Hohen Quell hätte man längst wenigstens ihre Hinterlassenschaften finden müssen. Dass dem nicht so ist, liegt keineswegs daran, dass man nicht sucht. Also ich kann hier nur mit den Schultern zucken, meine Freunde. Vielleicht gibt es weiter südlich im schroffen Rand ja mehr Fressfeinde, an denen die Fledermäuse nicht vorbeikommen. Wo wir schon mal dabei sind, wer sind denn eigentlich die Fressfeinde der Blaustirnstaubfledermaus? Obwohl die Spezies relativ geschützt in Höhlen lebt, für eine Fledermausart beachtlich groß wird, hängend an der Decke nächtigt und im Flug jagt, gibt es doch eine erkleckliche Anzahl an Tieren, die ihr zu Leibe rückt. Mal abgesehen von verschiedenen Raubvögeln kann man die Pavialkatze nennen. Die dürfte jetzt in Swartwen kaum eine Rolle spielen. Es leben lediglich ein paar tausend Pavialkatzen ganz im Norden des Landes. Aber ich wollte sie mal erwähnt haben, weil die Pavialkatze laut Biologen fast im Alleingang eine Verbreitung der Blaustirn-Staubfledermaus nach Norden verhindert. Das lässt sich wohl auf ihre selbst für Katzen beeindruckende Kletterfähigkeit zurückführen. Gut, Triggerwarnung. Wenn ihr Insekten nicht mögt oder ein Problem mit Bodyhorror habt, dann solltet ihr die nächste Minute besser überspringen. Zwischen dem Swartwendischen Golf und den weniger hohen Regionen des schroffen Rands in der Mitte Swartwens lebt zum Beispiel auch der Gliedergleitwurm und der scheint direkt aus euren Albträumen entsprungen zu sein. Das Tier lebt parasitär in den Verdauungsorganen des Schattenskarabäus, an dessen Physiologie der Wurm perfekt angepasst ist. Die Käfer merken gar nichts von einem Befall. Allerdings stehen Schattenskarabäen auf dem Speiseplan der Blaustirnstaubfledermaus und die überlebt einen Befall durch den Gliedergleitwurm generell nicht. Die Würmer vermehren sich im Darmtrakt der Fledermäuse explosionsartig, wodurch diese immer weniger Nährstoffe aus der verdauten Nahrung erhält und folgerichtig bei vollem Magen verhungert. Schattenskarabäen sind ähnlich abhängig von trockenen Gebieten wie die Blaustirnstaubfledermäuse, haben aber eine höhere Kältetoleranz. Deshalb gibt es die Käfer schon immer fast überall im Swartwender Landesinneren. Besonders stark vertreten sind sie in den Höhlen im schroffen Rand zwischen Felsenschatz, Kreuztal und Halternalshue. Dort ist folgerichtig die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Fledermäuse besonders viele Schattenskarabäen erbeuten, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit eines Gliedergleitwurmbefalls der Fledermäuse steigt. Auf dem Speiseplan der Blaustirnstaubfledermaus stehen neben Schattenskarabäen eigentlich alle Arten von Insekten. Vornehmlich jagt die Fledermaus im Flug und stellt deshalb zumeist auf Fluginsekten ab. Ihr habt sicher schon einmal von der Steinmotte gehört. Dieser Nachtfalter mit fast handtellergroßen Flügeln ist besonders im Hinblick auf seine Strategie zur Nahrungsaufnahme. Die erwachsenen Falter leben nämlich tatsächlich von Mikroorganismen, die sie beim Trinken direkt mit aufnehmen. Steinmotten sitzen oft auf Felsen und saugen die auf der Oberfläche niedergeschlagene Luftfeuchtigkeit auf. Bei besonders hoher Luftfeuchtigkeit nehmen sie ihre Nahrung auch gern im Flug auf, indem sie sich ständig selbst den Kopf, ablecken. Und jetzt kommt's. Steinmotten sind im schroffen Rand in den letzten Jahren unfassbar zahlreich geworden. Die Wissenschaft führt das darauf zurück, dass die mit der Lufterwärmung zusammenhängende Spitze in der Varmigophagen-Population zu einem Überangebot an Nahrung für die Falter geführt hat. Das ist interessant, weil die der Domäne der Demur zugerechnete Steinmotte scheinbar hauptsächlich von einer Spezies lebt, die vor kurzem von der Kirche der Heiligen Tanal als tanalisch eingeordnet wurde. Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Steinmotte tatsächlich etwa 70-80% der Nahrung der Blaustirnstaubfledermaus ausmacht. Es könnte also ein direkter Zusammenhang bestehen zwischen der Anzahl der Varmigophagen und der Vermehrung der Blaustirnstaubfledermaus. Eine tanalische Spezies dient einer demurischen. Die Goren der Kirche der Heiligen Tanal hassen diesen Trick. Meine Freunde, es folgt ein kurzer Einschub, damit auch diejenigen von euch noch mitkommen, die von der Kirche der Heiligen Tanal so gar keine Ahnung haben. Der Boliakiel ist auf Soleza weit verbreitet. Gut die Hälfte aller Gläubigen weltweit gehören der Kirche der Heiligen Tanal an. Diese hat ihren Ursprung in Swartwend und ist hier offiziell Staatskirche und Kirchenstaat in einem. Sie ist in Kapitel unterteilt, die hauptsächlich dazu dienen, die Verwaltung zu vereinfachen. Die Kapitel der Kirche der Heiligen Tanal gleichen mehr oder weniger willkürlich festgelegten Regionen. Von besonderer Bedeutung in Swartwend sind die Kapitel Riss, Goren-Salen und natürlich Orumsur. Jedem Kapitel steht ein Hohepriester vor, ein sogenannter Goren. Das bedeutet so viel wie der weiseste Mönch, obwohl Weisheit heutzutage wenig mit dem Aufstieg in der Kirche zu tun hat. Geleitet wird die Kirche der Heiligen Tanal vom hochgeweihten Rat, der gleichzeitig die swartwendische Regierung ist. Ja, meine Staatsregierung leitet auch die Kirchenkapitel in eurem Land. Findet euch damit ab. Ulo Kadoba hat die Funktion des Goren im Werwenderkapitel inzwischen seit 16 Jahren inne und ist im Kreise der Goren hoch angesehen. Seine Auslegung des Glaubens wird oft als Markstein betrachtet. Kadoba hält sich in seinen Reden zu eher weltlichen Anlässen eigentlich stets zurück, obwohl man von ihm auch Worte des Glaubens erwartet. Dass er sich in einer Rede zum größten Fischereifest des Landes so sehr ereifert, ist ganz untypisch für ihn, verleiht seinen Worten gerade deshalb aber auch große Strahlkraft. Der Werwender Goren gilt seit jeher als gemäßigt in der Auslegung der Tanaria. Das heißt in unserem Land allerdings nur, dass seine Ansichten wohl überlegt und gut begründbar sind. Nicht, dass Cadoba ein Mann der Wissenschaft wäre. Vielmehr zieht er seine Entschlüsse aus der Auslegung der Tanaria und anderer religiöser Schriften. Und in deren Deutung hat der 72-Jährige mehr als 50 Jahre Erfahrung. Goren Cadoba vertritt den Standpunkt, dass die Gesamtheit der Schöpfung wie ein Netz aus 1000 Knoten in sich verknüpft ist. Es ist nicht möglich, einen Knoten zu lösen, ohne dass danach viele lose Enden nach unten hängen. Nach Cadobas Ansicht stehen dabei beide, die Schöpfung der Tanar wie auch die Schöpfung der Demur, untrennbar nebeneinander. Obwohl er nicht verneint, dass die Schöpfung der Tanar der Demurischen übergeordnet ist, weist er dennoch regelmäßig darauf hin, dass alles miteinander zusammenhängt. In vielen Reden hat er angemahnt, dass manchmal Eingriffe erforderlich sind, um Ungleichgewichte zu korrigieren, die zum Beispiel der Mensch als Teil der Schöpfung verursacht hat. Insofern ist seine kürzliche Rede zum Werwender Fischtrieb also nichts Ungewöhnliches. Er hat auch gar nicht so konkret gesagt, was er sich genau wünscht. Sein Aufruf galt dem hochgeweihten Rat. Dieser möchte sich um eine Prüfung der Gesetzeslage bezüglich der Eindämmung einzelner Spezies bemühen. Er leitete dies aus dem Fund mehrerer Kadaver von Blaustirn-Staubfledermäusen her, die offensichtlich in den Kehrwassergrotten verendet waren, beschränkte seine Wortwahl aber nicht auf diese. Seine Position als Goren des Kapitels Werwend bringt es mit sich, dass man seinen Worten Gehör schenkt. Es ist aber unwahrscheinlich, dass der hochgeweihte Rat sofort Gesetze ändert. Vielmehr werden sich in den nächsten Monaten ein paar Ministerien mit der Frage der Eindämmung von Überpopulationen beschäftigen und nach Berichte mit der Synode teilen. Das ist sowas wie unser Parlament. Die Synode diskutiert diese Berichte dann mit den Goren aller swartwendischen Kapitel und erarbeitet Politikvorschläge für den hochgeweihten Rat. Das Ganze wird mindestens mal ein paar Monate, wenn nicht über ein Jahr dauern. Bis dahin können die Werwender noch hunderte Fledermauskadaver aus den Grotten holen. Aber auf die Swartwender Gesellschaft werden die Worte des Goren größeren Eindruck machen. Wir können jetzt schon beobachten, wie das Thema schon die ganze Woche die Medien dominiert. Die Swartwenden bilden sich derzeit ihre Meinung zu den Worten des Goren. Und der hat auch dazu aufgerufen, einer Spezies, die sich über Gebühr vermehrt und verbreitet, gezielt die Lebensgrundlage zu entziehen. Die Gläubigen könnten diese Worte höher gewichten als die geltenden Gesetze und Schritte gegen die Blaustirn-Staubfledermaus oder die Lebewesen in ihrer Nahrungskette unternehmen, ohne die nötige wissenschaftliche Vorsicht walten zu lassen. Einflussreiche Swartwenden könnten sich ein Beispiel an dem Feldexperiment der Glarand AG in Lennwalen nehmen, von dem ich euch vor ein paar Wochen in Episode 6 dieser Quaroble berichtet habe. GDS dürfte nicht schwer zu beschaffen sein und Aerosolpumpen baut euch jeder Hinterwäldler aus alten Traktorenteilen zusammen. Hätte SMBS Produktionskapazitäten, gäbe es da sogar kostengünstige fertige Geräte am Markt. Es könnte sogar noch schlimmer kommen, wenn irgendjemand auf die Idee käme, infizierte Schattenskarabäen im großen Stil irgendwo auszusetzen oder sogar Pavialkatzen in dichter besiedelten Gebieten des Landes einzuschleppen. Letztgenannte sind nämlich auch für Haustiere durchaus gefährlich. Ideen gibt es sicherlich ebenso viele wie Menschen in diesem Land leben. Also lasst uns hoffen, dass die sonst so beruhigende Besonnenheit von Goren Cadoba alsbald noch einmal wirkt und die Gläubigen zur Zurückhaltung aufruft. Ich für meinen Teil hoffe jedenfalls das Beste für die geschundene Natur in diesem Land. Gut, meine Freunde, haltet euch vom swartwendischen Höhlenkomplex fern. Und nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Ihr könnt euch auch direkt bei mir melden. Einen Link zu meinem Com-Knoten findet ihr in den Shownotes. Ich bin immer offen für neue Informationen, besonders wenn sie nicht allgemein öffentlich zugänglich sind, wenn ihr versteht, was ich meine. In dieser Form hören wir uns in 10 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.